Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Ein Buch für. Mein Name ist Marieke und in diesem Podcast spreche ich mit KünstlerInnen über jeweils drei Bücher, die eine besondere Bedeutung für ihr Leben und für ihre Kreativität hatten. Wir sprechen darüber, worum es in dem jeweiligen Buch geht, für welche Lebenssituation es wichtig war und für wen das Buch noch interessant sein könnte. Heute darf ich Annabel Stehl begrüßen. Im Jahr 2015 hat sie angefangen, auf ihrem Blog Stehlblüten über Bücher zu schreiben. Seitdem ist sie sehr erfolgreich auf Instagram, YouTube und Twitch und auch als Autorin. 2020 erschien ihr erstes Buch Breakaway und war der Auftakt zu einer dreiteiligen Reihe. Am 17. März erscheint ihr neues Buch Worlds Collide, ebenfalls der Auftakt einer Trilogie. In der heutigen Folge sprechen Annabel und ich über das Bücherschreiben, über Romance-Literatur, über New Adult, das ist das Genre, in dem Annabel sich vor allem bewegt, aber auch über das Verständnis, das durch Bücher entstehen kann. Darüber, dass Bücher auch Vermittler sein können, wenn es um schwierige Thematiken geht und dass gerade Kinder davon profitieren können. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo Annabel.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, danke, dass du dabei bist. Ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen.
Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin super gespannt, was so die nächsten Minuten uns erwartet.
Ja, ich bin auch schon gespannt, weil ich zwei der Bücher, die du vorstellen möchtest, nicht kenne. Mhm. Aber ein Buch, beziehungsweise eine Reihe, und mit der werden wir auch gleich anfangen, die kenne ich sogar ziemlich gut. Und ich habe mich richtig gefreut, als du angekündigt hast, dass du darüber sprechen möchtest. Das ist die Freddy-Reihe von Dietlof Reiche.
Ich finde es super witzig, dass du das kennst, weil ich habe auf Instagram dann mal so eine Umfrage gestartet, weil ich nur dank deines Podcasts überhaupt wieder so richtig auf die Bücher kam. Und sehr, sehr viele Leute, ich glaube über 90%, haben noch nie davon gehört. Und es ist so eine schöne Kinderbuchreihe. Also ja, sehr, sehr schön, dass wir jetzt so darüber reden können.
Wir haben das halt damals in der 5. Klasse als Lektüre gelesen. Also wir hatten da einen sehr coolen Lehrer irgendwie, der ganz coole Lektüren zumindest ausgesucht hat. Und mich hat das damals mega gecatcht.
Ja, mich auch. Ich glaube, ich habe es in der 4. oder 5. Klasse auch gelesen und dann mussten wir so Buchreferate halten und ich habe einen Teil, ich bin mir nicht sicher, ob es der erste war, auch vorgestellt in der Klasse. Also muss dann auch so 5. Klasse rum gewesen sein, ja.
Der erste Teil ist Freddy, ein wildes Hamsterleben. Vielleicht kannst du ja kurz erzählen, worum es da geht.
Ja, super gern. Was auch witzig ist, weil ich lese ihn gerade nochmal, weil ich dann so angefixt war, das Buch nochmal zu lesen. Bei Freddy geht es um einen Hamster, wie der Titel schon sagt, ein wildes Hamsterleben. Und es ist so super witzig geschrieben. Also der Autor hat einen super tollen Humor und man startet mit Freddy in der Zoohandlung und er erzählt so von dem Oma-Hamster und der bringt ganz viel bei und der kleine Hamster will aber nicht so dieses normale Laufradleben führen und kommt dann zu Sir John. Sir John ist ein sehr, sehr netter Mann und hat zwei sehr verrückte Meerschweinchen und einen Kater und Freddy, der Hamster, wächst dann mit denen auf und was ich an ihm damals als Kind so faszinierend fand, der Hamster hat sich selbst Schreiben und Lesen beigebracht an Sir Johns Computer und das fand ich als Kind schon super faszinierend, weil ich schon immer so von Büchern und Wörtern fasziniert war. Und ich hatte selbst auch Meerschweinchen, das heißt, die zwei Meerschweinchen, Enrico und Caruso hießen die. So, man hat noch so viel im Kopf von damals.
Ja.
Die haben mich auch total gecatcht und die wollten Musical-Darsteller werden, die Meerschweinchen, und gingen dem Hamster immer tierisch auf die Nerven und dann hatten die immer so ein Beef am Laufen. Also es lässt sich auch als Erwachsener super lesen, ich kann es nur empfehlen. Ja, das war so der erste Teil. Und dann gibt es ja, wie du gerade meintest, es ist ja eine Reihe und später kann er noch durch die Zeit reisen und es wird so sehr, es passiert so sehr viel und die Tiere können untereinander kommunizieren. Freddy eben dank der Schriftsprache auch mit den Menschen und ja, es hat mich einfach schon von klein auf begeistert und jetzt entdecke ich diese ganze Begeisterung nochmal wieder als Erwachsene. Das ist total schön.
Voll. Also ich fand es damals auch richtig cool, dass irgendwie so ein Hamster, was glaube ich für viele Leute ein sehr unspektakuläres Tier ist, einfach anfängt zu schreiben. Und ich glaube, er schreibt dann auch so eine Art Roman, oder? Also er schreibt so seine Lebensgeschichte auf.
Genau,
und so.
Ja. Ja, so fängt es. Ich glaube, das Buch startet sogar so. Ich habe es ja letztens erst angefangen. Ich müsste es eigentlich wissen, dass er so seine Geschichte aufschreibt und erzählt und halt erzählt, dass er kein normaler Hamster war. Und ja, wie ich gerade so meinte, dieser Humor ist so gut. Also der Hamster hat wirklich Humor.
Voll, auf jeden Fall. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, es gibt 6 oder 7 Teile sogar.
Echt so viele?
Ja, also 5 auf jeden Fall. Aber ich glaube sogar 6.
Mhm.
Nee, Moment, ich habe sie hier stehen.
6
Stück.
6 Stück, ah. Ja. Ja, das, was ich jetzt gekauft hatte, da waren die ersten 3 auch nochmal so in einem Band. Also kann ich da jetzt wirklich alles nochmal lesen. Und jetzt schreibe ich ja Romance und damals, ich glaube, das hat so meine Liebe fürs Romance wahrscheinlich entfacht, weil irgendwann verliebt er sich doch auch. Ich
weiß
nicht, ob du dich erinnerst.
Genau, es gibt einen Teil, der heißt, ein Hamster ist verliebt.
Genau, ja. Ich weiß, dass ich das als Kind irgendwie noch super ätzend fand, dass er sich da verliebt. Da war ich irgendwie... Habe ich das gelesen, da war ich so 10 bis 12 oder so, da fand ich das alles irgendwie doof und freue mich schon und bin gespannt, wie ich das jetzt wahrnehme mit der Liebe.
Ja, jetzt ist es ja quasi genau das Gegenteil, was du über romantische Bücher denkst.
Ja, mal gucken, ob ich das bei dem Hamster dann auch noch so nachfühlen kann.
Ja, wobei sind wir eigentlich seit unserer Kindheit darauf getrimmt, dass wir Liebesgeschichten zwischen Tieren auch irgendwie feiern, oder? Also so durch Disney und so.
Ja, das stimmt. Ja, Disney ist da eigentlich Vorreiter. Aber das Buch ist noch besser als Disney. Und ich bin sehr großer Disney-Fan. Aber der Humor ist halt, wie gesagt, so grandios.
Ja, es ist ganz anders eigentlich. Also ich finde, es lässt sich schwer vergleichen.
Ja, das stimmt.
Es ist eine ganz andere Tiergeschichte irgendwie. Es ist nicht so diese klassische... Tiere sprechen irgendwie miteinander und alles ist so Friede, Freude, Eierkuchen, sondern wie du sagst, es ist halt auch so witzig und Freddy ist immer so genervt von diesen Meerschweinchen.
Ja. Und so sehr zynisch. Es gibt auch irgendwie, ich glaube, es war auch so ein extra Buch, da rettet er Feldhamster und das, wenn du gerade meintest, friedlich ist da ja gar nicht mehr. Das waren irgendwelche kriegsähnlichen Zustände. Also irgendwie, es hat sehr viel Fantasie angeregt, das Buch. Und ich finde es so schön, dass ich durch den Podcast jetzt wieder darauf gekommen bin, weil ich habe echt so überlegt, so ja, was für Bücher könntest du nennen? Was hat dich so beeinflusst? Und dann bin ich so wirklich in meine Kindheit zurückgegangen. Und wie ich diese Reihe gefeiert habe, da habe ich auch meine Mama angerufen und habe ihr das so erzählt, ob wir die Bücher noch zu Hause haben. Hatten wir leider nicht mehr. Aber sie konnte sich auch noch daran erinnern, dass ich die auch mehrmals gelesen habe und die immer irgendwie auf meinem Nachttisch lagen. Ja, also total schön.
Ja. Also du bist ja selber Autorin und hast eben jetzt gesagt, dass durch das Lesen, du dich irgendwie motiviert gefühlt hast, selber dann zu schreiben. Weißt du noch, wann du damit angefangen hast?
Tatsächlich, bevor ich Freddy gelesen habe, schon als ich schreiben gelernt habe, habe ich noch, ich sage jetzt Kurzgeschichte, ich glaube, sie war eine Seite lang maximal, habe ich geschrieben mit sehr, sehr vielen Rechtschreibfehlern, die haben wir auch noch daheim. Und da ging es um eine Schnecke und ich habe als Kind, was man nicht machen sollte, Schnecken genommen und wir haben die so angemalt, die Häuser, und haben wir so Wettrennen mit denen gemacht, tut es nicht, das ist Tierquälerei. Aber das habe ich als Kind gemacht und dann habe ich das irgendwie verarbeitet und habe auch eine Tiergeschichte geschrieben, und zwar über diese Schnecke. Und die kam zurück in ihr Schneckendorf und wurde plötzlich von allen anderen Tieren und Insekten, die da lebten, gemobbt. Und sie wusste aber nicht, warum. Und irgendwann hat es geregnet und sie hat in die Pfütze geguckt und hat gesehen, dass ihr Haus ganz bunt ist und ganz anders, als sie geboren wurde. Und dann ist sie ausgezogen, also aus diesem Dorf, und so auf Wanderschaft gegangen, weil sie halt nicht mehr unter diesen Verhältnissen leben konnte. Und dann hat sie so andere Insekten kennengelernt und dann ist die Geschichte abgebrochen. Also ich hätte noch einen zweiten Teil schreiben sollen, aber das habe ich damals. Und das klingt jetzt episch, das war wie gesagt nur eine Seite lang, es ging alles sehr, sehr schnell. Das war meine erste Geschichte.
Ja, voll die krasse Idee.
Ich dachte auch, was habe ich damals bitte verarbeitet im Alter von so circa 7 Jahren?
Ja, klingt, als hättest du ein schlechtes Gewissen gehabt, dass du diese
Schnecke angemacht hast. Ich glaube auch. Ich habe es danach auch nie wieder getan, das war ein einmaliges Event. Aber okay. Ja, nee, da fing das an, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass mein Schreiben da gestartet ist. Ich habe einfach immer gern gelesen und das ernsthafte Schreiben kam erst viel, viel später. Also ich habe halt immer so eine Art Kurzgeschichten geschrieben, aber so richtige Geschichten, also richtigen Anführungszeichen, dann erst so in meinen, so mit 20 oder so.
Du hast ja auch einen Blog gestartet, 2015, glaube ich, war das, wo du eben viele Rezensionen geschrieben hast. Ich glaube, mittlerweile schreibst du nicht mehr Rezensionen, oder? Aktiv.
Nee, also auch, weil ich jetzt Autorin bin und das irgendwie komisch finde, Kolleginnen so zu bewerten. Deshalb, aber ja, ich habe auch selbst davor, also anfangs viele Rezensionen geschrieben, dann hat sich das da schon so ein bisschen verlagert. Da wurden das mehr so meine 10 liebsten Fantasy-Bücher oder die 10 besten Bücher über Feminismus gerade. Und dann ging das eher in so eine Buchtipp-Richtung als Rezensionen. Ja.
Ja, das finde ich eh voll cool. Also das ist ja auch ein bisschen die Richtung, die dieser Podcast hat, dass es eben nicht so eine Art Kritik ist, sondern eine Empfehlung. Also es ist ein total positives Gefühl dann hoffentlich, was man gegenüber Büchern bekommt, weil es eben nicht dieses Zerreißen gibt oder dieses Buch war total schlecht, weil und lest es bloß nicht. Und das finde ich irgendwie schön.
Ja, ich finde es auch schön, aber ich finde es auch okay. Also ich wollte jetzt damit nicht sagen, dass man nicht auch negative Rezensionen schreibt. Du ja auch nicht, ja. Aber es ist einfach, glaube ich, ein anderer Blickwinkel, genau.
Total. Also es ist ja auf jeden Fall auch sinnvoll, dass es irgendwie LiteraturkritikerInnen gibt und so. Mhm. Aber an sich finde ich es auch schön, wenn man irgendwie eine Seite oder einen Podcast oder was auch immer hat, wo man weiß, man bekommt nur die guten Sachen, in Anführungszeichen, vorgestellt.
Ja, so. Zum Beispiel Freddy.
Ja, zum Beispiel Freddy. Ja. Hast du dann schon geschrieben, als du den Blog gestartet hattest?
Mhm. Genau, also ich habe eben gesagt, das richtige Schreiben ab 20. Ich habe da auch geschrieben, ich hatte so, keine Ahnung, bestimmt so 20, 30 Buchanfänge, bei denen ich so 60 bis 100 Seiten immer geschrieben hatte. Und dann bin ich immer zur nächsten Idee gesprungen. Also ich habe nie was durchgezogen. Mein erstes Buch beendet habe ich aber so 2016, 17, also kurz nach dem Start des Blogs.
Weißt du denn noch, was so der Unterschied war? Also warum du dann plötzlich das Buch beenden konntest?
Ich habe mich wirklich gezwungen. Es war auch nicht leicht. Und ich habe da auch gar nicht chronologisch geschrieben. Ich bin zu einer Szene gesprungen, auf die ich gerade mehr Lust hatte. Dann dachte ich so, oh nee, die musst du auch noch schreiben. Und es war sehr chaotisch. Hat ewig lang gedauert. Aber ich habe mich einfach gezwungen, das mal zu machen, weil ich dachte, wenn ich es jetzt nicht endlich mal hinkriege, dann habe ich irgendwann 100 angefangene Projekte und habe nie ein Buch fertig. Und dann habe ich es beendet. Ist auch nicht gut, glaube ich. Also wenn ich es jetzt nochmal lesen würde, es wird Plotholes en masse haben, weil ich auch nicht geplottet habe damals. Aber ich mag die Idee immer noch sehr gerne und ich überlege auch, ob ich das irgendwann mal komplett neu schreibe. Also ich kann es nicht mal überarbeiten, ich glaube, dafür ist es wirklich so schlecht, aber so nochmal die Idee nehmen und mal anständig durchplanen und schreiben. Mhm. Ja, also ich glaube, es war einfach so der Gedanke, dass ich mir selbst beweisen wollte, dass ich es auch mal schaffen kann, eins zu beenden. Und witzigerweise ging es ab dann. Ab dann konnte ich Bücher auch fertig schreiben. So. Also dann ist wie so ein Damm gebrochen und plötzlich ging es.
Ja, du hast ein bisschen meine Frage vorweggenommen, weil ich wollte nicht wissen, nö, ist ja super. Nee, ich wollte nur wissen, ob das dann schon dein erstes Buch war, das auch veröffentlicht wurde. Mhm. Aber nee, war es nicht. Wie viele Projekte hast du dann quasi so für die Schublade geschrieben, wie man sagt?
Fertig, nur diese eine Trilogie, also es war eine Urban Fantasy Trilogie und da, wie gesagt, der erste Band war beendet, die habe ich dann in Irland fertig geschrieben, als ich da war.
Und das hast du studiert, ne?
Genau, aber da wusste ich auch, dass ich die nicht rausschicken will, weil, wie gesagt, ich liebe die Idee, die Charaktere, ich will da wirklich was draus machen, aber es wäre überhaupt nicht veröffentlichungsreif. Also das wäre das schlimmste Lektorat meines Lebens, glaube ich. und dann habe ich das halt mit dem ersten Romance-Projekt sozusagen probiert, weil ich vorher echt immer Fantasy-Projekte angefangen habe und ich glaube nur eins, was nicht Fantasy war, aber da ging es nicht um Liebe, das war so ein Freundschaftsroman. Und mit dem ersten Liebesroman sozusagen habe ich es dann probiert, einfach mal.
Und dabei bist du auch geblieben bei dem Genre, ne?
Ich schreibe auch gerade noch an was Fantasy-mäßiges. Da kann ich noch nicht so viel zu sagen, aber ja. Geht erstmal mit Romance weiter, aber parallel schreibe ich gerade in Fantasy. Ist auch noch nicht unter Vertrag, aber ich mag es jetzt nicht jinxen und schon so viel sagen.
Nee, klar, alles klar. Okay, cool. Also Romance und Fantasy, welche Altersgruppe zielst du quasi an?
Ganz, also bei Romance ist es ja, ich sag mal, schwer zu sagen, es geht so ab 14 los, habe ich das Gefühl, und endet so im, also ich habe auch Leserinnen Ü50, die mir, meine Mutter liest mich auch, also liest auch Bücher von mir und meinen Freundinnen und hört das total gerne so als Hörbuch. Ich glaube, da ist so Open End nach oben. Ich mag es nicht, dass das immer so für so junge Mädchen abgetan wird, das ist es überhaupt nicht, und selbst wenn, wäre es okay. Bei Fantasy unterschiedlich, das Projekt jetzt, was ich schreibe, ist schon eher jünger, würde ich sagen. Also den kann man, denke ich, auch ab 14 lesen. Ich habe auch noch ein High-Fantasy-Projekt da liegen, das würde ich nicht ab 14 empfehlen, das ist ein bisschen blutiger. Und ja, also so alle Altersgruppen. Ich finde es immer blöd, so eine Einschränkung zu treffen, weil ich bin auch jetzt Ende 20 und lese noch gern Jugendbücher. Also ich finde nicht, dass es da so eine Grenze gibt oder so.
Ey, ich lese auch total gerne Kinderbücher zum Beispiel.
Ja, wir lesen ja auch gerade Freddy und so und haben auch schon drüber geredet. Nee, finde ich halt auch, ja.
Ja, ich hole auch jetzt so ein bisschen diese ganzen Kinderbuch-Klassiker nach, die ich als Kind aus welchem Grund auch immer nicht gelesen habe oder mich zumindest nicht mehr daran erinnern kann aktiv. Also ich glaube, manche Sachen davon habe ich schon irgendwie konsumiert. Also entweder wurde es mir vorgelesen oder ich hatte ein Hörspiel oder so. Aber ich konnte mich zum Beispiel gar nicht mehr an das kleine Gespenst erinnern oder so. Das habe ich jetzt neulich nochmal gehört. Ich lieb's dann immer, Hörspiele zu hören, weil das irgendwie nochmal so irgendwie total süß ist. Dann kann ich mich dabei richtig gut entspannen.
Was liest du gerade für ein Kinderbuch? Hast du gerade auch eins?
Nee, tatsächlich habe ich gerade kein Kinderbuch, wobei ich habe gerade eben Harry Potter nochmal gelesen, den vierten Teil. Also wenn man möchte, könnte man das wohl als Kinder- oder Jugendbuch auch sehen.
Ja.
Genau. Aber das letzte Kinderbuch, was ich gehört habe, war, glaube ich, entweder wirklich das kleine Gespenst oder Krabat habe ich davor gehört. Und das
Ja,
war
auch gut.
so gruselig.
Ist man ganz froh, dass man das Kind dann vielleicht nicht gelesen hat.
Ja, ich glaube
Ja.
schon. Also zumindest das Hörspiel war richtig, richtig gruselig gemacht. Ich bin auch so ein
Ja.
Schisser.
Ja, ich auch. Ich habe letztens nochmal Momo, also das heißt nochmal, ich habe es zum ersten Mal gelesen, Momo und auch die unendliche Geschichte. Die habe ich erst im Studium gelesen und es war so schön.
Die unendliche Geschichte habe ich auch erst 2019 gelesen, das erste Mal.
Ja, aber lohnt sich auch total. Kann man auch als Erwachsener
Ja,
super lesen. Gerade Momo
voll.
auch, finde ich, hat eine ganz andere Bedeutungsebene, wenn du sie als erwachsener Mensch liest. Also, ja.
Absolut. Aber halt ganz anders wie, also um jetzt nochmal auf Freddy zurückzukommen, weil Freddy sind ganz, ganz dünne Bücher. Also ich glaube, wie viele Seiten haben die so? 100, maximal 200,
Ja,
glaube ich. Nicht
170 oder
mal.
so, mehr sind es nicht, ja.
Sind halt wirklich irgendwie so witzig einfach. Einfach so schön zum Runterkommen und für so ein Kinderlachen irgendwie.
Ja, stimmt. Die anderen sind schon ein bisschen härter, das stimmt.
Ja.
Ja.
Könntest du dir vorstellen, auch mal ein Kinderbuch zu schreiben?
Vielleicht, wenn ich irgendwann mal Kinder habe und wieder mehr so in die Richtung lese. Aktuell kann ich es mir nicht vorstellen. Ich glaube auch, dass meine Vorstellung davon zu leicht ist, weil ich nicht glaube, dass es leicht ist, Kinderbücher zu schreiben. Und in meinem Kopf, ich glaube, ich würde voll viel gar nicht wissen, weil du musst ja eine ganz andere Sprache verwenden, als du im Alltag verwendest. Und du musst sehr viel in sehr wenigen Worten ausdrücken, dann immer noch gucken, dass Illustrationen dazu passen. Also wenn du jetzt wirklich an eine sehr junge Zielgruppe gehst, Freddy hat jetzt ja keine Illustrationen, bin ich mir nicht sicher. Vielleicht irgendwann mal, aber ich glaube, es ist ein super gutes Medium, um so wichtige Themen auch zu vermitteln. Ich finde es auch total schön, dass es wieder so ein bisschen diverser wird, gerade wenn man sich so den
Ja.
Kinderbuchmarkt anguckt. Da hätte ich schon Lust drauf, was die Themen angeht. Aber ich glaube, ich müsste mich viel, viel mehr einlesen, so was überhaupt gerade in dem Buch auf dem Buchmarkt so geht. Ja.
Ja, verstehe ich. Aber ich sehe das auch aktuell so, was für Kinderbücher rausgebracht werden. Und es ist ja ganz viel zu wichtigen und in Anführungszeichen schwierigen Themen, also wie den Klimawandel halt, ne? Oder wie du gerade gesagt hast, so Diversity und so weiter, irgendwie
Ja.
Akzeptanz und so. Und das finde ich richtig, richtig cool, dass das da schon thematisiert wird.
Ja, total und auch so wichtig. Also ich erinnere mich noch an, das sind jetzt nicht die Bücher, die ich dir genannt habe, aber ein Buch, das hat mir meine Mama gegeben. Da war ich so 14 vielleicht. Ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt, aber da geht es um eine Protagonistin. Sie verliebt sich in ihre beste Freundin. Das war so der erste Kontakt, den ich mit einem queeren Thema hatte. Und meine Mutter hat es bewusst ausgewählt, um mit mir so über das Thema zu reden. Und ich finde, es ist voll das gute Medium, um solche Themen zu vermitteln. Aber es gab es in meiner Kindheit einfach kaum. Also meine Mutter musste, hat sie mir dann später erzählt, echt bewusst danach suchen, um überhaupt sowas zu finden.
Sehr interessant. Also,
Ja.
weil sie dir quasi so vermitteln wollte, dass es in Ordnung ist, wenn man quasi gleichgeschlechtlich liebt oder
Genau.
so.
Ja, sie hat sich dann auch echt so mit mir hingesetzt und wollte so wissen, was ich davon gehalten habe. Und ich so, ja, war cool und habe gar nicht so krass darüber nachgedacht, weil, wie gesagt, 13, ich war Pokémon, Yu-Gi-Oh! Waren meine Phase. Ich hatte kein Interesse an Jungs oder Mädchen zu dem Zeitpunkt. Und dann hat sie sich auch mit mir hingesetzt und na, rückblickend total süß und meinte so, ja, ich wollte nur, dass du weißt, Papa, und mir ist es egal, mit wem du heimkommst. So. Und das war voll schön, weil das wusste ich dann einfach. Und ich meine, mittlerweile weiß ich, ich bin hetero, aber ich weiß halt, ich wäre so mit dem Wissen aufgewachsen, dass es wirklich meinen Eltern egal wäre. Das habe ich mir vorgenommen, mache ich mit meinen Kindern auch. Und ich finde voll schön, dass das mit Büchern geht.
Ja, ich glaube, das ist irgendwie eine gute Möglichkeit, das Thema so anzustupsen, wenn man vielleicht auch als Elternteil nicht so richtig weiß, wie fängt man jetzt damit
Ja.
an, ohne dass es unangenehm wird oder so.
Ja, total, finde ich halt auch. Und gerade wenn du das mit Kinderbüchern von klein auf so vermitteln kannst, dann ist meine Idealvorstellung wäre, dass es dann irgendwann einfach keine Outings mehr geben muss oder so. Und das wäre halt voll schön, wenn Bücher sowas schaffen. Oder auch nicht nur Bücher, generell Medien, die Geschichten erzählen.
Voll, ja. Geht ja
Ja.
auch mit Filmen oder Musik oder
Ja, Videospiele,
Hörspielen.
Hörspiele,
Genau.
alles, ja.
Ja, da kann man für jeden, glaube ich, das richtige Medium finden.
Total, ja.
Wem würdest du so die Freddy-Bücher empfehlen? Also gibt es da so eine
Allen.
allen.
Nee, ich glaube, also Tatsächlich glaube ich auch, wenn man so ein bisschen abschalten will, ich glaube, wir hatten jetzt alle nicht so leichte Jahre hinter uns, die letzten 2 Jahre, und ich musste wirklich lachen. Ich weiß nicht, wie es jetzt ohne diesen Nostalgiefaktor ist, den wir beide ja zum Beispiel haben, aber ich kann mir vorstellen, dass es da auch lustig ist oder wenn man seinen Kindern eine witzige Geschichte vorlesen möchte. Ja, und ich meine, wie du gerade meintest, die sind ja auch nicht dick, wenn man sich jetzt einfach mal das erste anschauen möchte. Ich habe meins jetzt auch gebraucht gekauft, die gibt es ja überall.
Ja.
Ja, also einfach für so einen lustigen Nachmittag oder so, man hat sie ja auch echt schnell gelesen.
Stimmt, cool. Ja. Wollen wir über das zweite Buch sprechen?
Sehr, sehr gerne. Mein liebstes Thema, immer. Ich werde schon mal ausgedacht, dass ich es jedes Mal auspacke, egal in welchem Stream oder Video.
Wirklich?
Ja, es gibt Running Gag.
Okay, dann bin ich ja gespannt. Es geht um Der Name des Windes von genau. Patrick Rothfuss.
Ja, oder Patrick Rothfuss.
Ja. Oder so, ja. Ich wollte gerade fragen, ob der eher amerikanisch ausgesprochen wird.
Genau, ja, er ist aus Amerika, aber sein Charakter, sein Protagonist heißt auch Quoth und ich habe immer Quote in meinem Kopf gesagt, bis ich ihn irgendwann auf einer Lesung getroffen habe und war so, oh, so spricht man ihn also aus. Ja.
Das habe ich in ganz, ganz vielen Büchern gehabt irgendwie, dass ich das so ganz falsch ausgesprochen habe, bis es dann eine Verfilmung gab oder so, oder ich mich mal mit anderen Leuten unterhalten habe und gemerkt habe, okay, gut.
Ich weiß noch, als Kind war das bei mir auch so, du hast ja eben Harry Potter angesprochen, bei Hermine, im Englischen war es da auch mit IO geschrieben und so. Mhm. Ich habe das immer falsch ausgesprochen, ich fand das super verwirrend, die ganzen Namen.
Weil da ist ja der Witz, dass es wohl auch die ganzen englischsprachigen Leute nicht gecheckt haben. Deswegen hat J.K. Rowling im 4. Teil, also in Harry Potter und der Feuerkelch, wo es dieses trimagische Turnier gibt, diese Szene eingebaut, wo Hermine das Viktor Krumm erklärt, wie ihr Name ausgesprochen wird.
Und alle so, oh, so geht das. Ja, stimmt. Das ist auch schwer. Ich kriege jetzt von meinen HörbuchsprecherInnen immer Nachrichten so, wie spreche ich diesen Namen aus? Und dann muss ich mal Audios aufnehmen. Ich glaube, jeder spricht das im Kopf einfach anders aus. Und bei Der Name des Windes habe ich alle Namen, glaube ich, falsch ausgesprochen.
Ja. Die Frage ist natürlich, ob es da ein falsch gibt. Also gerade, wenn es eher so ein bisschen Fantasy-mäßig ist. Mhm. Aber klar, so bei englischen Namen, gerade als Kind, wenn man damit sonst nicht so viel Berührung hat, dann ist das halt schwierig. Also
ja,
Harry Potter habe ich auch von vielen damals gehört, so dass die halt ganz lange irgendwie Mekonagal oder was auch immer gesagt haben. Ich meine, woher sollst du es wissen?
Ja, klar, wir haben das gelesen, als wir so, wie alt waren wir da? Auch erst so 7, 8 oder so, wahrscheinlich.
Stimmt, ja, ich habe es in der Grundschule angefangen.
Ja, ich auch. Und da hatte man ja noch nicht viel Englisch. Also.
Nee,
ja.
Gar nicht.
Okay. Wir sind alt, oh Gott. Themenwechsel zurück zu Der Name des Windes.
Ja, bitte. Worum geht es in dem Buch?
Oh Gott, ich bin super schlecht in Zusammenfassungen. Aber es geht, wir haben ja gerade über Harry Potter geschrieben und so eine Zaubererschule. Ein kleines bisschen geht es in eine ähnliche Richtung, aber ganz anders. Es geht um Quoth und Quoth geht auf eine Universität für Magie. Und das Magiesystem ist ein ganz anderes als bei Harry Potter. Also du kannst Magie da wirklich lernen und er geht auf diese Universität und vorher sind ganz, ganz schlimme Dinge in seiner Vergangenheit so passiert, die man auch live miterlebt. Ich habe geheult wie noch was. Und es ist eigentlich so sein letzter Ausweg sogar, auf diese Universität zu gehen, weil er nichts mehr hat. Denn eigentlich stammt er von den Edemaru ab. Die wandern rum und führen Kunststücke auf, Theater, alles Mögliche. Mhm. Und er wird aus Gründen, die ich jetzt nicht spoilere, da eben so rausgerissen und muss sich dann fortan alleine zurechtfinden. Und bisher sind 2 Teile erschienen, im Deutschen 3, weil der 2. gesplittet wurde, weil er so dick ist. Und am 3. schreibt der Autor gerade noch. Und ich will gar nicht so viel mehr sagen, weil alles irgendwie spoilert, aber es ist so wundervoll magisch und Quoth ist so ein toller Charakter. Es gibt eine tolle Love Story, es gibt super tolle Freundschaftsgeschichten. Es gibt Antagonisten, auf die man richtig doll Hass empfindet und so. Musik spielt eine riesengroße Rolle, es soll auch verfilmt werden. Und Lin-Manuel Miranda, ich weiß nicht, ob du den kennst, hat Hamilton geschrieben, und ist so Musical-Darsteller, der macht die Musik dazu.
Ach, cool.
Und es ist einfach, es ist wirklich so ein Buch, wenn ich irgendwann mal so schreiben kann, dann sterbe ich glücklich. Also es ist wirklich eins der Bücher, ich habe das gelesen, ich würde kein einziges Wort ändern wollen. Ich habe das Buch, also weshalb es auch auf die Liste kommt, ich habe das 2015 gelesen, im Februar. Und am Tag, also am Abend oder der Nacht, in der ich es beendet habe, den Blog gestartet und meinen Instagram-Account, weil ich wenig lesende Freunde hatte und ich wollte unbedingt über dieses Buch sprechen. Und dann habe ich wirklich, also ich würde jetzt nicht hier mit dir sitzen und reden, wenn es dieses Buch nicht gäbe. Ich hätte vielleicht nie ein Buch veröffentlicht, wenn es dieses Buch nicht gäbe.
Krass.
Und es ist echt, es hat bei mir so viel losgetreten, weil ich echt das Buch gelesen habe und so dachte, ja, dafür lese ich Bücher so, für dieses Gefühl, was mir das Buch gegeben hat. Und es hat im Gegensatz zu anderen High-Fantasy-Romanen keine Schlachten mit Zwergen oder irgendwelche epischen Kämpfe. Es ist eigentlich ziemlich ruhig erzählt und trotzdem fühlst du mit so bei allem, was er tut. Und du hast so Herzklopfen, wenn er die Bibliothek an der Uni betritt und lauter solche Sachen. Das ist so wortgewaltig. Also wenn du es nicht kennst, lies es bitte.
Alles so schön. Klar. Kommt auf die Liste.
Ja, total. Und danach kannst du, wenn du dann den zweiten gelesen hast, mit mir in so einen Sumpf versinken, weil so ein tiefes Loch fallen, Book Hangover, weil Band 3 einfach nicht erscheint seit Jahren. Ja.
Oh, weißt du, woran es liegt?
Er schreibt noch dran, er ist, was das angeht, so ein kleiner George R. Martin. Er streamt sehr viel auf Twitch, irgendwelche Minecraft-Games mit seinen Söhnen und soll einfach mal das Buch weiterschreiben. Nee, aber es ist okay. Er hat für Band 1, habe ich mal irgendwo gelesen, auch so 14 Jahre gebraucht und es ist wirklich perfekt. Also wenn ich warte gerne noch mal 14 Jahre, wenn ich dann noch mal so ein Buch bekomme. Ja. Das ist okay für mich.
Ja. Du hast gesagt, du hast den Blog gestartet, weil du Lust hattest, mit Leuten über Bücher zu reden. Mhm. Ging das denn so mega schnell, dass du dir da eine Community aufgebaut hast, mit der du wirklich in diesen Austausch treten konntest?
Tatsächlich ging es erstaunlich schnell. Ich kann auch daran liegen, dass das schon länger her ist und es noch nicht so viele Bookstagram-Accounts gab, aber ich bin vorher mit meinem privaten Account schon einigen gefolgt, die jetzt auch noch da sind, so Leute wie Zeilenverliebt, also Laura ist ja auch noch aktiv und habe dann eben mal gedacht, ja, jetzt starte ich den auch und dadurch kannte ich halt schon so ein paar Leute und ich habe dann Bücher waren, sind immer noch mein Leben, aber waren in dem Moment so mein Leben irgendwie, keine Ahnung. Und ich war ständig auf deren Seiten, auf anderen Blogs unterwegs, habe mir Bücher gekauft, die da empfohlen wurden. Und da ging der Austausch ziemlich gut. Ich war auf Lovely Books viel aktiv, hatte das Glück, da auch schon in Leipzig zu wohnen, also in einer größeren Stadt, wo man dann auch Leute von Lovely Books treffen konnte und auch gemeinsam Bücher lesen konnte. Und das ging erstaunlich gut. Ich weiß nicht, wie es jetzt wäre, weil ich habe das Gefühl, die Community ist schon sehr, sehr viel größer, aber vielleicht macht es das dann auch wieder leichter, Leute kennenzulernen, könnte ich mir auch vorstellen.
Ja, kennenzulernen bestimmt. Also ich glaube, so diese Größe zu erreichen, ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Ich weiß es nicht.
Dann vielleicht alle auf TikTok gehen. Ich habe das Gefühl, bei TikTok geht gerade voll viel. Und ich sitze da wie so eine Oma und denke mir so, ich verstehe nichts.
TikTok ist mir irgendwie zu schnell.
Aber da geht gerade echt viel im Buchbereich. Ich sehe das immer und bewundere das und denke so, ich verstehe nicht mal, wie ich einen ordentlichen Schnitt mache und diese App, aber okay.
Oh ja, ich weiß, ich bin ja oft schon überfordert, so up-to-date zu sein mit irgendwie Instagram und Facebook. Ich bin auch schon von Twitter überfordert.
Es ist auch einfach viel. Es wird auch immer mehr, habe ich das Gefühl, so auf allen Kanälen.
Ja, und ich versinke ja schon zu oft auf Instagram und TikTok ist da, glaube ich, noch schlimmer, einfach durch diese Videoformate.
Kann ich nur bestätigen, es ist furchtbar.
Ja.
Nee, aber also, was du halt gerade meintest, das ging auf jeden Fall. Und ich habe dann auch witzigerweise Leute kennengelernt, die auch dieses Buch kannten und so halt durch die Rezension. Cool. Das war echt schön.
Wie siehst du das eigentlich so, vor allem aus heutiger Sicht? Also ich glaube auch, dass das vor ein paar Jahren noch anders war, als es alles angefangen hat mit BookTube und Bookstagram und was weiß ich alles. Aber ich habe so das Gefühl, dass teilweise sich das zu so einer Art Challenge entwickelt hat. Also so, wer liest am meisten und so. Findest du das auch oder findest du es durchaus eine rein positive Community?
Witzigerweise habe ich den genau gegenteiligen Eindruck, weil als ich angefangen habe, habe ich das Gefühl, war da voll die Challenge da, so, oh mein Gott, nur 50 Bücher im Jahr und die hat 70 und das Gefühl habe ich gar nicht mehr, weil ich frage mich, ob das daran, ob es dann doch so an dem Umfeld quasi liegt und dass jetzt, wenn neue Leute reinkommen, dann da, dass alle so den gleichen Prozess durchlaufen, weißt du, was ich meine, dass wenn man anfängt, dass man noch so in diesem Muster drin ist und so denkt, man muss so super viel lesen, weil ich war genauso. Also ich habe auch dann immer so gedacht, so, oh mein Gott, und jetzt habe ich diesen Monat nur 4 Bücher gelesen, dabei sind 4 Bücher voll viel.
Mega viel, ja.
Ja. Nee, das nämlich nicht so war tatsächlich. Ich glaube aber, dass ich da früher auch drin gesteckt habe, weil man immer so verglichen hat, so wie viele Seiten man auch hatte, was ja schon gar keinen Sinn ergibt, weil ich lese zum Beispiel viel auf Englisch, das ist ja eine andere Seitenanzahl als auf Deutsch, obwohl es die gleiche Geschichte ist. Frage ich mich, woran es liegt. Oder es liegt daran, weil ich gerade weniger blogge und da so ein bisschen raus bin, dass ich das nicht mehr so wahrnehme. Kann auch sein. Weil du nimmst es schon so wahr?
Oder? Ich nehme es schon noch ein bisschen so wahr, wobei ich mich, glaube ich, mittlerweile auf sehr ausgewählten Seiten umschaue, sage ich mal. So wirklich nur sehr ausgewählte Leute, von denen ich das Gefühl habe, die teilen halt meinen Geschmack irgendwie. Aber ich sehe das halt eher auf YouTube immer diese Thumbnails, wo dann alle, keine Ahnung, wie viele Bücher in der Hand haben und es gar nicht mehr tragen können, so auf die Art.
Stimmt, ja doch, die sehe ich auch, stimmt. Ja, wahrscheinlich, weil mehr drinsteckt schon, habe ich tatsächlich jetzt nicht so wahrgenommen, weil ich bei BookTube, ich gucke mir das halt immer so ein bisschen an. Aber ich weiß auch, dass ich nicht mehr so viele Bücher schaffe, leider.
Aber ich glaube, das ist auch ganz normal, weil ich habe früher, so als ich zur Schule gegangen bin, auch viel mehr geschafft, weil ich einfach viel mehr Zeit hatte. Also gerade so im Jugendalter, so später, als ich dann noch einen Nebenjob hatte, war es dann auch weniger.
Ja,
Aber ich meine, wie
total.
soll man das heutzutage vergleichbar hinkriegen, wenn man irgendwie eine 40-Stunden-Woche hat oder so?
Kannst du gar nicht, nee.
Ja.
Bist ja manchmal schon zu müde zum Lesen, einfach abends.
Voll. Das ist halt das
Ja.
Erwachsenenleben.
Schlimm. Ja, nee, aber ja, gute Frage, kann schon sein. Müsste ich jetzt mal so Freunde fragen, wie die das wahrnehmen, die noch so mehr so im Bloggen da sind. Aber kann ich mir auch vorstellen, dass das schon Konkurrenzdenken ist, vielleicht nicht mal so von den anderen, sondern dass man selbst sich so da reindenkt, weil so kenne ich das von mir früher.
Ja.
Ja.
Das kann auch sein, dass du vielleicht einfach so ein bisschen
Ich habe einfach schon aufgegeben. Ich habe akzeptiert, dass ich nicht mehr so viel lesen
Ich wollte nicht
kann.
sagen aufgegeben, aber dass du halt vielleicht ein bisschen halt deinen Schwerpunkt verlagert hast. Einfach, ich meine, das schreibst du halt auch viel mehr wahrscheinlich
Ja,
als früher.
kann gut sein. Wobei ich es schon manchmal vermisse. Ich vermisse so diese Tage, wo du früher, keine Ahnung, mal so 2 Tage am Stück nur gelesen hast. Ich
Ja,
weiß, ja, habe
stimmt.
ich schon echt lange nicht mehr gemacht. Das vermisse ich schon.
Die Aufmerksamkeitsspanne ist auch viel kürzer geworden.
Bei mir
Also.
auch, ja. Beim Lesen zum Handy greifen und so, wo ich jedes Mal denke, warum machst du das? Und trotzdem geschieht es ganz automatisch.
Ja, also auch voll die traurige Entwicklung irgendwie. Ja. Aber dafür ist halt, glaube ich, sowas wie, also diese ganze Community und diese ganzen Seiten und Social Media und so ganz gut, weil die
Ja.
vielleicht einfach dazu motivieren. Und selbst wenn man es vielleicht ein bisschen als Challenge sieht, solange es einen nicht unter Druck setzt, ist ja voll gut, wenn man sich denkt, nee, ich will aber diesen Monat halt die 4 Bücher lesen und so.
Sehe ich auch so. Und ich denke auch ganz ehrlich, selbst wenn man es als Challenge macht, es gibt da auch Schlimmeres so. Also ich finde es auch immer blöd, wenn das so belächelt wird, diese Bookstagram-Community. Weil klar machen wir Lesen so ein bisschen zum Lifestyle, aber ich finde auch, es gibt Schlimmeres als Lesen zu zelebrieren. Also ich finde es auch nicht schlimm, wenn da irgendwie so Fotos davon gemacht werden. Also ich finde es eigentlich total schön, dass es wieder so ein bisschen cool gemacht wird, in Anführungszeichen, weil ich weiß noch, wie ich mich
Mega.
teilweise früher geschämt habe, fast mit meiner Bibliothekstüte heimzulaufen und so. Und jetzt ist es irgendwie wieder in, das zu machen und so. Ich finde das total schön.
Ja, das finde ich eine allgemein ganz interessante Entwicklung, also auf unterschiedlichen Ebenen, so wie du gerade gesagt hast, einerseits das Lesen allgemein wieder cool machen, aber auch bei anderen Sachen, zum Beispiel habe ich das Gefühl, dass durch Poetry Slams Gedichte wieder cool geworden sind.
Ja.
So, und Gedichte zu schreiben vor allem, so, weil früher warst du halt, keine Ahnung, der größte Freak, wenn du Gedichte geschrieben hast. Und jetzt ist es halt cool, wenn du dich auf eine Bühne stellst und da was
Total.
in Reimform vorträgst.
Ja, nicht mal nur das, also auch so Leute wie Atticus oder Rupi Kaur. Ich meine, klar sind das so, es wird halt immer so diskutiert, sind das Gedichte, weil es halt natürlich, es sind ein paar Zeilen im Endeffekt, die du auch in einen Instagram-Post packen kannst. Aber ich finde es auch schön, dass man dazu so einen Zugang findet zu Lyrik und so. Und dann kann sich
Ja.
das ja, entweder man konsumiert einfach das auch total fein oder man liest dann andere und findet da halt irgendwie dann einen Zugang zur Poesie. Finde ich auch mega schön.
Ja, voll. Darüber habe ich
Ja.
lustigerweise neulich auch in einer Folge, also in einer Aufnahme gesprochen. Und da habe ich eben auch gemeint, dass ich es eigentlich voll die gute Sache finde, auch wenn es eine ganz andere Form ist als irgendwie ein Sonett oder so.
Ja.
Aber dass man es halt schafft, quasi eine alte, in Anführungszeichen, alte Kunstform in ein neues Medium zu übertragen, ist doch voll gut. Also es ist
Ja, ich
doch,
finde es auch total toll.
ja.
Ja.
Kunst ist halt irgendwie flexibel und formbar und
Ja, auch schlimm, wenn ich. Also,
voll, ja.
ja.
Du hast gerade aber gesagt, dass du das Gefühl hast, das wird so ein bisschen belächelt. Ist es bei dir auch so oder hast du das Gefühl, du hast mittlerweile so, ja, Leute irgendwie nur noch um dich rum, die das genauso sehen wie du?
Also mein Umfeld hat das eh noch nie belächelt. So. Also selbst meine Eltern haben es super lange nicht verstanden, fanden es aber immer cool und haben dann. Meine Mutter hat ganz lange gedacht, mir gehört Instagram, weil sie immer nur über meinen Blogger von Instagram gefunden hat. Ich dachte so, Mama, ich wäre so reich. Du müsstest mir nicht beim Studium helfen, wenn mir Instagram gehören würde. Also verstehen es nicht alle, aber sie finden es ganz cool. Und ja, ich glaube, das Belächeln eher so ein bisschen außerhalb. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, wenn man so Leuten so erklärt, was man macht. Oder auch beim Schreiben waren auch früher, also wenn ich gesagt habe, ich schreibe Bücher und ich habe jetzt einen Vertrag, waren alle so, oh cool, was machst du denn? Da habe ich gesagt, ja, ich schreibe gerade diese feministische Romance. Und bei Romance waren alle schon so, ach so, ich dachte richtige Bücher. Und ich war so, hä, das ist ein richtiges Buch. Und es war, also ich glaube schon, dass es so teilweise belächelt wird. Und früher Und mit früher meine ich teilweise auch noch so vor 1,5 Jahren, als es so angefangen hat mit dem Veröffentlichen, hat mich das schon mitgenommen. Da wurde ich schon vorsichtiger, wem ich das erzähle. Und mittlerweile würde ich behaupten, bin ich gefestigt genug, dass mich das nicht mehr so juckt. Aber ich hatte es auch schon, dass ich irgendwie Pressereisen hatte, wo dann in Anführungszeichen eine richtige Presse war. Da waren irgendwie CDF und so dabei. Und da wurde man als Blogger halt schon belächelt. Ich weiß nicht, ob sich das wirklich geändert hat. Ich glaube, ein bisschen schon hoffentlich. Da wurde man halt wirklich nicht ernst genommen. Das war nicht schön, obwohl es wirklich literarische Fachpresse war und man selbst ja dann auch aus Gründen eingeladen wurde. Oder bei Filmpremieren und so wurde man teilweise richtig blöd behandelt, wo ich auch sagte, hey, ich bin genauso eingeladen wie die anderen Leute vom MDR jetzt. Warum ist da jetzt so eine Zweiklassengesellschaft? Ich glaube aber, dass sich das verbessert hat. Also mein Eindruck zumindest ist so, dass es sich wandelt, dass das Internet jetzt auch ernst genommen wird und so. Ich weiß nicht, hast du früher diesen ganzen Kampf für Ton versus Buchblogs schon so mitbekommen? Da gab es ja richtige Schlammschlachten damals irgendwie.
Echt? Krass.
Ja, okay. Das waren die ersten Buchmessen. Da jedes Panel war so für Ton versus Buchblog und dann wurde da so diskutiert.
Okay.
Also es war so 2015, 16 war das. Vielleicht hat sich das jetzt echt geändert.
Mhm. Eigentlich verstehe ich gar nicht, warum man nicht viel eher versucht, so Buchblogger und so in die klassischen Medien reinzuholen. Weil dadurch könnte man ja eine ganz neue Zielgruppe ansprechen. Also die Zielgruppe, die ja sonst bei der klassischen Zeitung einfach oft untergeht. Weil, jetzt mal ehrlich, also wie viele Jugendliche oder Anfang 20er oder so lesen die Zeitung?
Ja, und bestellen sich so ein Abo dann irgendwie nach Hause, ja. Ja, mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber ich weiß nicht. Irgendwie wird es schon weitergehen, denke ich mir immer. Und irgendwann werden die dann auch den Sprung finden.
Mhm. Du hast auch heute auf Instagram so ein Video geteilt, oder gestern, wo es eben auch darum ging, dass man nicht ernst genommen wird, wenn man als Bloggerin ein Buch veröffentlicht.
Ah, von Toni, ja.
Genau, ja.
Ja.
Und ich habe dann so darüber nachgedacht und fand das eigentlich total traurig. Also einerseits kann ich die Kritik ein bisschen verstehen, also dass man sagt, naja, klar, wenn man irgendwie schon, weiß ich nicht, wie viele tausend FollowerInnen hat, dass es dann leichter ist, da schnell irgendwie Bücher zu verkaufen oder dass die Verlage natürlich auch sich denken, naja, cool, ist vielleicht ein sicheres Geschäft. Andererseits verstehe ich nicht, warum BloggerInnen da so kritisiert werden, wo es genügend andere Promis gibt, die sich dazu entscheiden, ein Buch zu schreiben und die werden nicht kritisiert. Also wenn jetzt ein Schauspieler oder eine Schauspielerin oder ein Schauspieler oder JournalistInnen oder so Bücher schreiben, was ja auch oft vorkommt, dann ist das kein Problem.
Ja, total. Oder witzigerweise, ich habe das Reel auch wieder gelöscht nach so ein paar Stunden, weil ich dann irgendwie, mir wurden die Nachrichten dann zu viele, die dazu kamen. Aber ich sehe es wie du, ich glaube schon, ich würde niemals abstreiten, dass es Vorteile bringt, weil ein Verlag im Endeffekt auch nur wirtschaftlich denkt, das ist ja irgendwie logisch. Ja. Aber ich glaube nicht, dass man, wenn man nicht schreiben kann, genommen wird. Und ich denke, viele Buchblogger haben einfach sehr, sehr viel gelernt, weil sie sich zum einen halt auch mit den Texten wirklich auseinandersetzen, selbst schon viel schreiben auf einem Blog. Und das sage ich auch immer wieder in so Schreibworkshops, das Wichtigste ist einfach lesen und zu verstehen, wie Geschichten funktionieren. Du lernst so viel. Du musst nicht mal wissen, wie ein Plot funktioniert. Du lernst es einfach durchs Lesen schon, was eine gute Plotstruktur ist, weil du ja merkst, was funktioniert gut, was gefällt dir gut. Du nimmst handwerklich ja unbewusst schon ganz viel mit. Ich glaube, das führt auch noch dazu, dass du dann einfach schon so ein bisschen Handwerk auch vermittelt bekommen hast und da einfach schon Nichtlesenden einige Schritte voraus bist. Und natürlich bringt es was, also wenn du jetzt irgendwie 200.000 Follower hast, ein Verlag wäre ja blöd, sich das nicht zumindest mal anzugucken, weil du hast einfach einen sicheren Abverkauf. Aber genauso sehe ich es auch jetzt zum Beispiel meine Agentur, wenn ich so gucke, wer so neu dazukommt, da sind auch Leute, die haben nicht mal Social-Media-Profile. Also das heißt nicht, dass es nicht anders möglich ist. Ich glaube, dass es in meinem Genre schon ein bisschen geforderter, in Anführungszeichen, ist, dass man so ein bisschen aktiv ist, zumindest auf Social Media. Aber ich denke nicht, dass es ein Muss ist. Also Genre slash Zielgruppe, also jetzt beim NA Romance, wenn ich mir jetzt befreundete Autorinnen angucke, die haben ja auch in der Regel eine Reichweite.
Also für alle, die da vielleicht nicht so drin sind, NA ist dann New Adult.
Genau, also so, ich sage jetzt mal so klassisch, so die Universitäts-College-Zielgruppe quasi.
Ja,
genau. Und ich denke, da ist es schon ein bisschen wichtiger, als wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, und Bernhard Hennen bin und meine Fantasy-Romane schreibe oder Markus Heitz über die Zwerge. Also der ist ja auch aktiv, aber ich denke, er braucht das ein bisschen weniger, weil da sehr viel auch über den klassischen Buchhandel geht.
Mhm.
Und ja, ich denke, das macht dann schon nochmal einen Unterschied.
Du hast ja vorhin gesagt, du schreibst feministische Romance. Würdest du sagen, das unterscheidet sich dann vom klassischen, in Anführungszeichen, New Adult-Roman, der ja oft auch kritisiert wird dafür, dass es vielleicht voller Klischees ist oder vielleicht auch so ein bisschen eine problematische Konstellation, sage ich jetzt mal, vermittelt zwischen Mann und Frau und so weiter.
Ja, ich glaube, Klischees habe ich auch drin. Ich dachte immer so, ich schreibe einfach ohne Klischees und am Ende guckst du drauf und denkst so, da sind auch voll viele Klischees drin. Ich glaube, das gehört ein bisschen dazu. Nee, ich wollte jetzt den anderen Büchern gar nicht absprechen, dass die nicht auch feministisch sein können. Also das kriege ich bei super vielen Büchern, die ich lese, mit, dass die auch voll viele sag mal, feministische Charaktere oder Ansätze drin haben. Was mir manchmal so ein bisschen aufstößt, so, ich will nicht über Bücher lästern, aber so Anna Todd habe ich nicht gelesen, kann ich also nur so secondhand beurteilen. Aber so toxische Beziehungsmuster gibt es da schon. Aber ich würde es gar nicht auf New Adult unbedingt münzen. Gibt es auch in, ich sage jetzt mal, erwachsenen Liebesromanen ganz oft, dass da, es fängt ja schon manchmal so bei traditionellen Rollenbildern an, auch wenn das ja an sich gar nichts Schlimmes ist. Aber so, ja, dieses Bad Boy-Getue und dass sie ihm dann gefühlt alles verzeiht, Hauptsache er entschuldigt sich am Ende kurz und so, das ist mir so ein bisschen zuwider einfach. Deswegen, ich sage, feministisch war jetzt aber gar nicht mal so auf die Beziehung per se bezogen, sondern mehr so die Themen, die es behandelt, ohne jetzt so viel zu spoilern. Es geht unter anderem um sexuellen Missbrauch, aber halt so viele, wenn ich mehr sage, spoilere ich doch, aber so sehr viele Themen, die einfach Frauen oder als Frauen gelesene Menschen beschäftigen.
Okay. Um nicht noch mehr zu spoilern, kommen wir zum dritten Buch. Und das ist von Colleen Hoover.
Ja.
Und auf Deutsch heißt es Nur noch ein einziges Mal. Worum geht's da?
Das ist super schwer. Ich habe nämlich mal gesagt, worum es geht in einem Video. Und dann kam so ein Kommentar mit, du hast schon viel zu viel gespoilert. Deswegen versuche ich es jetzt noch spoilerfreier. Es geht um Liebe und Dinge, die wir aus Liebe oft übersehen und wie sich dann ungesunde Verhaltensmuster entwickeln können und wie man da reinrutscht. Und was ich sehr, sehr krass an dem Buch fand, weshalb ich das nenne, es ist kein Romance-Buch im klassischen Sinn und es ist auch nicht NA, so im Sinne von, es richtet sich an eine sehr junge Zielgruppe, tatsächlich eher so an einer, ich würde es mal sagen, so mein Alter, so N20er, und hat eine sehr ernste Thematik und es hat mich wahnsinnig zum Umdenken gebracht. Ohne jetzt zu spoilern, ich habe mich halt immer so gefragt, so ja, aber wie können Frauen in so ungesunde Beziehungen rutschen? Warum gehen die nicht einfach? Und ich habe das nie verstanden, was auch schon toxisch eigentlich ist, so zu denken, weil das so klassisches Victim-Blaming ist. Und das Buch hat da mit meinen Denkmustern ziemlich gebrochen. Ich habe es als Hörbuch gehört und habe richtig angefangen, gewisse Verhaltensmuster, die eigentlich super toxisch sind, zu entschuldigen, so mit der Protagonistin zusammen. Und irgendwann war ich so, wait a minute, sie macht das richtig gut, diese Autorin, weil du denkst dich so in die Protagonistin ein, dass du sie so gut verstehst und seitdem würde ich niemals mehr so über Frauen denken, die in so Beziehungen drin bleiben, weil wenn das Buch schon schafft, dass ich diese manipulativen Verhaltensmuster nicht mehr so richtig sehe, wie muss es dann in so einer echten Beziehung sein? Und irgendwie hat das Buch mich wahnsinnig geprägt, weil ich dachte, wenn ich es mal schaffe, Leuten so viel beizubringen durch eine fiktive Geschichte, wobei sie nicht richtig fiktiv ist, Colleen Hoover hat am Ende ein Nachwort geschrieben, ist tatsächlich own voice, also Colleen Hoover hat was in dem Buch beschrieben wird, so oder ähnlich selbst erlebt. Und ich finde, das merkt man im Buch auch an. Sie macht das wahnsinnig sensibel und sehr, sehr gut. Und ja, das war alles krass. Es war einfach ein wirklich krasses Buch und ich kann es nur empfehlen. Und ist halt keine klassische Liebesgeschichte. Also ihr werdet da jetzt nicht so... Es ist keine leichte Lektüre, finde ich. Es war schon echt hart zu lesen, aber wahnsinnig wichtiges Buch.
Weil du gerade gesagt hast, dir ist es immer schwer gefallen, so toxische Beziehungen nachzuvollziehen, was ich übrigens voll verstehen kann. Also ich glaube, wenn man das Glück hat, sowas nicht selbst erlebt zu haben, dann kommt man sehr schnell an diesen Punkt, wo man bei Büchern oder auch bei Filmen, ja, wo halt, keine Ahnung, die Frau betrogen wird und dann trotzdem da bleibt in der Beziehung oder noch Schlimmeres erlebt, dass man eben ganz schnell sich denkt, so ja, aber also wenn mir das passieren würde, dann wäre ich aber weg hier.
Ja, genau. So. Ja.
Und ich glaube, das ist relativ normal, auch so was Trennungen angeht und so. Und wenn man dann doch in der Situation ist, merkt man dann vielleicht ganz schnell so, ah nee, ich entschuldige das eben auch. Und das ist irgendwie dann doch ein normales Verhalten einfach.
Total.
Aber wie war das für dich, wenn du sagst, in deinen Büchern geht es auch ein bisschen um toxische Beziehungen und so, darüber zu schreiben, wenn dir das schwer gefallen ist, dich da reinzudenken und reinzufühlen?
Ja, ich habe die toxischen Beziehungen bei mir gar nicht so beschrieben, weil das, also ich schreibe klassische Good Guys, hoffe ich zumindest, dass sie wie Good Guys rüberkommen. Das waren dann Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, die meine Charaktere aufarbeiten mussten. Und wo das eher so ist, dass die, also Protagonistin und Protagonist sich gegenseitig über schwere Dinge hinweghelfen. Ich wollte nie, dass das Drama zu stark so zwischen denen liegt. Aber es war, also wie du meintest, da diese toxischen Dinge oder schlimme Dinge, die denen widerfahren sind, musste ich ja dann dennoch irgendwie aufgreifen und beschreiben. War okay so. Also es war bei manchen Dingen auch so ein bisschen therapeutisch, weil ich denke, dass jede Frau ja auch schon viel Mist leider selbst miterlebt hat oder Männer dann auch auf der anderen Seite. Es geht auch viel um toxische Maskulinität und ich habe dann auch so Nachrichten bekommen, so, boah, krass, der weint ja richtig viel. Und ich so, ja, ein Mann, der weint, mindblown. Also ich glaube, dass da einfach man viel einfach so mitbekommt und nicht hinterfragt hat. Ähnlich eigentlich wie bei dem Colleen Hoover-Buch gerade. Irgendwie rutscht man halt in gesellschaftliche Strukturen oder Beziehungsstrukturen rein und irgendwann hinterfragt man es nicht mehr. Ja, also war teilweise therapeutisch drüber zu schreiben und die Dinge, die mir nicht selbst widerfahren sind, da hatte ich ganz, ganz tolle Sensitivity-Leserinnen oder auch Leute, die ich fragen konnte, die dann so ihren Input gegeben haben, was ich noch besser darstellen könnte. Ja, und war dann aber irgendwie auch sehr wholesome, also so sehr schön, was bei so einer Thematik irgendwie seltsam ist zu sagen, aber es war ein schöner Prozess und auch dann so das Feedback dazu zu erhalten, war auch schön.
Ist dann so, als würdest du diesen Prozess, den dein Charakter durchmacht, selbst erleben? Also diese Aufarbeitung?
Manchmal glaube ich ein bisschen, ja. Auch gerade so bei den Sachen, die mir nicht widerfahren sind. Ich habe so viel Forenbeiträge gelesen, wie es Frauen oder auch Männern in den Situationen ging und so die Entwicklung miterlebt, dann Freunde oder Bekannte interviewt. Und ja, das hat schon geholfen. Und so bei Band 2, da sehe ich mich eher so drin in der Thematik, hat es, glaube ich, schon auch geholfen. Wobei ich auch sagen muss, dass ich das, also es ist auch sehr, sehr viel zeitlicher Abstand gewesen, so zwischen den Dingen, die passiert sind und wann ich das Buch geschrieben habe. Und ich glaube, ich hätte es jetzt nicht im Jahr drauf oder so schreiben können. Also da musste schon irgendwie so ein Heilungsprozess erstmal so stattfinden. Ich glaube jetzt nicht, dass Schreiben eine Therapie ersetzt zum Beispiel. Aber ja, hat
Ja.
auf jeden Fall auch geholfen.
Wenn du sagst, es gibt schon teilweise Parallelen zu Sachen, die du erlebt hast, gibt es dann auch Fälle, wo dich Leute aus deinem Freundeskreis oder so, die vielleicht wissen, was du so erlebt hast, dass sie dich darauf ansprechen und sagen, ah, ich habe das hier erkannt?
Nee, ich glaube auch nicht, dass ich, es ist alles, glaube ich, auch so verfremdet, dass man es nicht
Ja.
erkennt. Eine Freundin, eine sehr, sehr gute Freundin von früher, hat so gefragt, so, ey, ist dir das passiert? Und dann haben wir da so ein bisschen drüber reden können. Aber ich habe auch, also ich gehe auch offen so eigentlich mit allem bei meinen Freunden so um, dass da jetzt keine Überraschungen, glaube ich, dabei waren für die.
Ja.
Genau, ja. Also ich glaube, man darf auch nicht den Fehler machen, da so drauf zu schließen. Also es ist mir nichts, was mir passiert ist, habe ich so ins Buch gepackt und nicht, meine Freunde packe ich nicht ins Buch. Genauso Leute, die ich nicht mag, kommen auch nicht ins Buch. Es ist mehr so, glaube ich, die Grundthematik, die man
Ja.
verarbeitet.
Ja, generell darf man diesen Fehler eigentlich nicht machen, dass man vom Buch auf die Autorin oder auf den
Ja.
Autoren schließt, weil sonst würden wir in ganz, ganz komische Situationen kommen, wenn man sich irgendwelche Krimi- oder Thriller-Autoren anguckt.
Der arme
Also,
Fitzek.
ja,
Ja. Ja, stimmt. Das ist ein ganz guter
genau.
Vergleich.
Ja, aber trotzdem voll interessant. Also, gerade auch, als du gesagt hast, Schreiben ist nicht unbedingt eine Therapie, aber ich glaube, Schreiben kann schon therapeutisch sein. Also, vielleicht
Absolut,
nicht
ja.
unbedingt, wenn man es danach veröffentlichen will. Wobei es auch solche Fälle gibt, also von irgendwelchen Autobiografien oder so,
Ja.
wo Leute das einfach runtergeschrieben haben für sich zum Verarbeiten.
Nee, ich würde da voll zustimmen, ist absolut therapeutisch. Ich meinte nur so im Sinne von, ich glaube nicht, dass es eine Therapie ersetzen kann, wenn es um
Nee,
Dinge
nee.
verarbeiten geht. Es
Nee,
hilft
das
auf
auf
jeden
keinen Fall.
Fall und ich glaube, es hilft schon, sich so vielen bewusst zu werden. Und dieser, also ich glaube, generell Kunst ist Therapie im Sinne von, dass du Dinge erstmal rauslassen und verarbeiten kannst, auf jeden Fall. Ja.
Ja. Absolut. Mir ist gerade aufgefallen, dass du eigentlich einen Teil vorlesen wolltest aus dem zweiten Buch, aus Der Name des Windes. Möchtest du das gerne noch machen, so zum
Ja, voll
Abschluss?
gerne. Ja, dann könnt ihr euch das alle kaufen. Ich sage schon die ganze Zeit, Hobbit-Presse müsste mir eigentlich Provision geben. Ich drehe allen Leuten, die ich jemals treffe, dieses Buch an. Genau. Der Prolog ist wunderschön. Hört mal rein. Ihr könnt auch die Hörprobe bei Audible mal reinhören. Der liest das einfach grandios. Ich höre das aktuell wieder zum Einschlafen. Genau, ich fange einfach mal an. Prolog. Eine dreistimmige Stille. Es war wieder Abend geworden. Das Wirtshaus zum Wegstein lag in Stille und es war eine dreistimmige Stille. Der vernehmlichste Teil dieser Stille war dumpf und lastend und verdankte sich dem, was fehlte. Hätte ein Wind geweht, so hätte er in den Bäumen geseufzt, hätte das Wirtshausschild quietschend zum Schaukeln gebracht und die Stille wie trudelndes Herbstlaub die Straße hinabgeweht. Wäre das Wirtshaus gut besucht gewesen, hätten sich dort auch nur eine Handvoll Männer aufgehalten. So hätten sie die Stille mit Geplauder und Gelächter erfüllt, mit dem Radau und Bohai, den man im dunklen Abendstunden in einer Schenke erwartete. Wäre Musik erklungen, aber nein, natürlich erklang keine Musik. All das fehlte und so blieb es still. Das war der erste Paragraph und lest weiter, es ist so schön, wirklich.
Machen wir ja. Alle.
Ich kann nur kurz zeigen, wie dick es ist, ihr seht es jetzt nicht, aber es ist sehr dick. Es hat über 860 Seiten.
Ja, aber für Fantasy-Liebhaber ist das ja nichts. Annabelle, ich danke dir vielmals für das Gespräch.
Ja, danke dir. Vielen, vielen Dank.
Und für den Einblick in dein Autorinnen-Dasein und in diese wunderbaren Bücher.
Ja.
Am 17. März kommt dein neues Buch. Mhm.
Genau.
Magst du kurz noch darüber was sagen?
Ja, gern. Das hat gar nichts mit meinem Leben zu tun. Ich tauche in die Influencer-Innenwelt Londons ab. Es geht um eine Beauty-YouTuberin und einen YouTuber, der hat zwei Kanäle eigentlich, einen Astronomie-Kanal, so einen Wissenschaftskanal, den er total liebt. Und da er damit aber nicht leben kann, weil sich sehr wenige Leute für Wissenschaft interessieren, hat er noch so einen Skandal-Account quasi. Da klärt er so über die Skandale der Influencer-Welt auf und nimmt Fiona, die Protagonistin, ziemlich auseinander. Und die beiden begegnen sich dann auf der Videoconvention auf einem Panel. Da fliegen so ein bisschen die Fetzen. So ist der Start. Also ganz anders als Reihe 1. Ich bin gespannt, wie es ankommt.
Ja, cool.
Ja.
Schön. Dann freuen wir uns auf den 17. März.
Mhm, ich mich auch.
Und dann viel Erfolg noch beim Schreiben von deiner Fantasy-Geschichte.
Ja. Dankeschön. Und dir nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung und für das tolle Konzept. Das ist mal so eine ganz andere Art, über Bücher zu reden, finde ich. Weil sonst redet man so oft über seine eigenen. Und ich nutze, wie gesagt, jede Chance, über den Namen des Windes zu reden. Deshalb ist das perfekt.
Super. Ja, ich danke dir, dass du dabei warst.
Ja, danke schön.
Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
Dir auch und allen anderen auch.
Ja, mach's gut. Ciao.
Ciao.
Ich hoffe, euch hat die Folge mit Annabelle Steel gefallen. Ich persönlich fand's sehr, sehr interessant, mal einen Einblick zu bekommen, nicht nur in das AutorInnen-Dasein, sondern auch in das Leben einer Buchbloggerin. Denn dass es da so einen Kampf gegeben hat zwischen Feuilleton und Buchblog, das war mir gar nicht so bewusst. Auch zu hören, wie Annabelle es geschafft hat, ein Buch zu Ende zu schreiben und schließlich auch zu veröffentlichen, fand ich sehr, sehr interessant. Hier noch einmal die Bücher im Überblick. Buch Nummer 1 heißt Freddy, ein wildes Hamsterleben, ein Kinderbuch von Dietloff Reiche. Aber ein Buch nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene und vor allem für einen lustigen Nachmittag. Das zweite Buch heißt Der Name des Windes von Patrick Rothfuss. Und das ist ein Buch für berührende Fantasy. Das letzte Buch, das Annabelle vorgestellt hat, heißt Nur noch ein einziges Mal von Colleen Hoover. Ein Buch für mehr Verständnis für Menschen, die in toxischen Beziehungen sind. Wie immer findet ihr alle Bücher nochmal in den Shownotes verlinkt und selbstverständlich auch Informationen und Kontaktmöglichkeiten zu Annabelle. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine positive Bewertung und wenn ihr mir auf Spotify und gerne auch auf Instagram folgt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen und hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Macht's gut!